Deutschlandfunk. Der Tag.
We're having some technical issues.
Your Excellency, you have the floor.
Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Videokonferenzen, einfach immer ein großer Spaß. Warum soll es da der Kanzlerin und dem Chef der WHO anders gehen als vielen grad im Homeoffice? Die beiden sind in der Corona-Zeit gerade zumindest häufiger zusammengeschaltet. Auch Anfang dieser Woche wieder, da läuft die zweitägige Jahreskonferenz der Weltgesundheitsorganisation. Also mit Wissenschaftlern, Politikern, Medizinern rund um den Globus. Von denen viele sagen, die WHO macht da gerade einen richtig guten Job, um die Pandemie zu bekämpfen. Deutschland sieht das so. Der US-Präsident nicht.
They called it wrong. They call it wrong. They missed the call. When they call every shot wrong, that's no good.
Also grundsätzlich lässt Donald Trump kein gutes Haar an der WHO. Eine Marionette Chinas sei das, mitverantwortlich dafür, dass sich das Coronavirus so weit ausbreiten konnte. Ganz schön heftig, diese Kritik Donald Trumps. Was ist dran? Und was heißt das, wenn Donald Trump ernst macht und wirklich aussteigt, wie er jetzt droht? Nichts mehr zahlt, mitten in der Corona-Krise. Und auch der Bundesnachrichtendienst muss sich an Grundrechte halten. Ja, richtig gehört. Das war bis heute keine Selbstverständlichkeit. Der Tag am 19. Mai 2020. Sarah Zerbak hier. Hi.
Test, 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 test. Camera one. Test, test, test. Lundi, mardi, mercredi.
Irgendwann haben dann tatsächlich alle Mikrofone funktioniert, alle hatten sich eingegroovt und es konnte tatsächlich diskutiert werden bei der WHO. 2 Tage lang intensiv und Überraschung fast monothematisch ging es da um Corona. Denn obwohl die Zahl der Neuinfektionen in Europa zurückgegangen ist und auch derjenigen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, da sei das eben noch lange kein Grund zum Feiern, sagt die Weltgesundheitsorganisation, und auch nicht für übermäßige Lockerungen. Obacht vor der nächsten Welle, die da kommen könnte. Höchstwahrscheinlich kommt vielleicht sogar eine Doppelwelle, also eine Mischung aus Corona und Grippe zum Beispiel, die da im Herbst auf uns zukommen könnte. Wir können jetzt drüber sprechen, über die Rolle der WHO in dieser Corona-Krise mit Andreas Zumach, Kollege aus Köln. Seit über 30 Jahren ist er Schweiz- und UNO-Korrespondent am europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf, also da, wo auch die Fäden der WHO zusammenlaufen. Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo Sarah.
Hi. So, jetzt habe ich extra vorhin nochmal nachgeguckt, was die WHO denn eigentlich sich so selbst auf die Fahne geschrieben hat. Da steht in dieser uralten Verfassung, mehr als 70 Jahre ist die alt, allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen. Das ist das erklärte Ziel. Wie macht die WHO das denn gerade in der aktuellen Corona-Krise? Macht die einen guten Job?
Sie macht einen Job, der dadurch beschränkt ist, dass eben ihre 194 Mitgliedsländer im Ernstfall Nein sagen. Und wenn es dann darum geht, frühzeitig und rechtzeitig Informationen zu bekommen über ein Virus, das irgendwo ausgebrochen ist, kann es eben passieren, dass das nicht gelingt, weil die Regierung in dem konkreten Fall China zunächst mal verschleiert. Und das ist ein Grunddilemma, dass die WHO bis heute in ihren Mitgliedsländern keine eigenständigen Monitorstellen hat, wo sie Informationen einsammeln kann, auch unabhängig davon, was die Regierungen bereit sind zu geben oder nicht.
Das heißt, die WHO kann immer nur so stark sein wie die einzelnen Mitgliedsländer. Und wenn da aus China eben kommt, ja, wir haben die Pandemie im Griff oder wir haben das Virus im Griff, damals war es ja noch keine Pandemie, dann können die das glauben oder nicht, aber sie haben keinen Handlungsspielraum.
So ist es leider formal. Man kann allerdings sagen, 2005 hat die Generalversammlung der WHO, die ja auch gerade in diesen Tagen tagt, beschlossen, dass die WHO-Zentrale sich nicht nur an Informationen von Regierungen halten muss, sondern auch Nichtregierungsorganisationen, also auch unabhängige Medizinervereinigungen befragen darf. Und wir wissen ja aus China, dass es unabhängige Journalistinnen, Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen gegeben hat, die frühzeitig kritisiert haben, was die Regierung gesagt haben.
Die sind kaltgestellt
worden. Einige sind verschwunden. Da könnte man sagen, das hätte die WHO und ihr Generaldirektor ernster nehmen müssen. Wir sind jetzt so in der Zeitphase Januar. Das haben die damals nicht gemacht. Insofern ist der Vorwurf, dass die WHO-Spitze in diesen ersten 4 Wochen im Januar zumindest zu leichtgläubig auch mit den offiziellen Informationen der Pekinger Regierung umgegangen ist, ein richtiger Vorwurf.
Der US-Präsident, der formuliert das ja sogar noch ein bisschen schärfer, der sagt ja sogar, dass die WHO dazu China-freundlich gewesen ist. Und wenn du sagst, am Anfang wurde das vielleicht unterschätzt, es gab ja sogar ein direktes Lob auch vom Generaldirektor Richtung China. Also das war dann auf jeden Fall drüber.
Also ich hätte das, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, nie gesagt. Ich habe das auch in interviewjournalistischen Gesprächen mit ihm kritisch angemerkt. Da hätte er mehr Zurückhaltung üben müssen. Rein formal kann er sich darauf berufen, dass die WHO alles richtig gemacht hat. Die haben ja gerade heute nochmal eine Chronologie erstellt, wann sie die ersten offiziellen Informationen aus Peking bekamen, am 31. Dezember, was sie ab dem 1. Januar gemacht haben. Jetzt wird gesagt, sie hätte vielleicht Reiserestriktionen empfehlen sollen, die WHO. Das hat sie nicht gemacht. Daraus macht Trump ja auch einen Hauptvorwurf. Dazu muss man sagen, das darf die WHO-Spitze auch nicht einfach so. Jetzt könnte man sich vorstellen, ein couragierter Generaldirektor oder besser noch Generaldirektorin macht dann sowas auch, ohne dass er oder sie ein formales Mandat hat. Da ist der jetzige Generaldirektor sicher jemand mit einem geringeren Profil, um es vorsichtig auszudrücken.
Und er hätte vielleicht aber, also das wäre schon in seinem Kompetenzbereich gewesen, früher mal auch von einer Pandemie überhaupt sprechen können, oder? Kam das zu spät?
Nee, das geht deswegen nicht. Da gibt es ein geregeltes, abgestuftes Verfahren. Er hat einen Beraterinnenkreis von, ich glaube, 20 Leuten und da muss immer beschlossen werden, die Warnstufen von 1 bis 6 anzuheben. Und wenn dieses Gremium diese Empfehlung nicht ausspricht, kann er das alleine nicht machen. Wir haben ja aus der Vergangenheit den umgekehrten Fall, Stichwort Schweinegrippe, dass sehr schnell innerhalb von weniger Wochen das zu einer Pandemie hochgeschraubt wurde und dann hat sich herausgestellt, war alles nicht so schlimm. Es wurden für Milliarden Medikamente produziert und von den Regierungen gekauft, die dann alle verrottet sind. Das ist auch eine Erfahrung, die der Zentrale der WHO in Genf bis heute in den Nacken sitzt, weshalb sie bei dann seitdem aufgetretenen Epidemien zunächst mal vielleicht zu zurückhaltend waren.
Siehe Ebola auch, ne? Das fällt auch immer wieder das Stichwort.
Bei Ebola auch. Und da kommt allerdings verschärfend hinzu, dass kompetente Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen schon lange in diesen drei dann betroffenen westafrikanischen Ländern waren und gewarnt haben seit Januar 2014. Und die WHO-Zentrale hat erst im August 2014 reagiert. Das hatte aber den Grund, dass sie eben in den beiden Krisen vorher, Schweine- und Vogelgrippe, so vorschnell gehandelt hat, dass man auch erfahren musste, im Fall der Schweinegrippe saß in diesem Beratungsgruppe-Gremium der damals noch chinesischen Generaldirektorin ein Mann, der unmittelbar von einem großen Pharmakonzern da reingewechselt war und hier die Interessen der Pharmaindustrie vertreten hat.
Und der ist jetzt aber nicht mehr dabei.
Nein, der ist nicht mehr dabei, aber eine Frau, die aus einem französischen Pharmakonzern gekommen ist, ist inzwischen dabei. Das Problem ist grundsätzlich nach wie vor da.
Okay, aber sicherlich hilft es schon mal, das Transparenz zu machen und das auf dem Schirm zu haben. Und wenn ich dir so zuhöre, dann hört man ja auf jeden Fall schon, dass da die unterschiedlichsten Akteure natürlich aus der ganzen Welt da zusammenkommen. Ich glaube, ich habe gelesen, rund 8000 Leute arbeiten für die WHO, ist die größte UNO-Organisation, ne?
Es ist die größte Sonderorganisation mit etwa 3000 Beschäftigten in der Zentrale in Genf, dann in, glaube ich, über 118 Außenbüros in einzelnen der 194 Mitgliedsländern und dann noch große Regionalbüros auf den Kontinenten.
Und da in die Richtung zielt ja dann auch ein zweiter Kritikpunkt, auch der kam jetzt gerade wieder aus Washington, das Ganze sei einfach eine dysfunktionale, unfähige Behörde. Siehst du das auch so oder kann man es im Prinzip gar nicht anders organisieren, wenn man quasi die ganze Welt zusammenbringen möchte an einen Tisch oder jetzt in so eine Videokonferenz wie in diesem Jahr?
Also wir haben ja am Anfang schon mal an die Banalität erinnert, dass internationale Organisationen wie die WHO nur so gut, so stark, so erfolgreich und effektiv sein können, wie ihre Mitgliedstaaten das zulassen und wollen. Das ist leider so. Da können wir auch nicht rausspringen, indem wir uns einfach jetzt am grünen Tisch eine bessere Welt wünschen. Und wenn dann die seit jetzt 70 Jahren einflussreichste, gewichtigste, finanzstärkste Mitgliedsmacht, die USA, sich so verhalten, dass sie aus Mitgliedsorganisationen rausgehen, weil sie mit bestimmten politischen Mehrheitsbeschlüssen nicht einverstanden sind und die Gelder einkürzen, jetzt sind wir Ende der 80er Jahre, dann führte das dazu, dass in der WHO und in anderen Organisationen ein immer größerer Einfluss von privaten Akteuren, in dem Fall Pharmaindustrie, Lebensmittel, Firmen stattfindet. Wir hatten vor 25 Jahren noch 80% aller Haushaltsmittel, die kamen aus Pflichtbeiträgen der Mitgliedsländer. Also Steuermittel, die von den Parlamenten demokratisch kontrolliert an die WHO gegeben werden. Heute sind es gerade mal noch 20%. Die anderen 80% sind freiwillige Mittel, um die die WHO-Spitze jedes Jahr betteln muss bei den Regierungen und eben seit jetzt 10, 15 Jahren zunehmend auch bei Unternehmen. Und deswegen ist der größte Geber heute nicht mehr die USA, wie Trump behauptet, sondern die Stiftung von Bill und Melinda Gates mit ihren entsprechenden Interessen.
Hat sich also genau umgekehrt, ne? Diese zwei Kanäle der Finanzierung. Und genau das, was du ansprichst, auch die Bill und Melinda Gates Stiftung, die bieten ja gerade in der Corona-Krise jetzt vor allem für den ein oder anderen Aluhutträger immer wieder Anlass für Weltverschwörungsfantasien, die jetzt wieder hochgeholt werden. Du hast jetzt vorhin von Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeiten gesprochen. Wie berechtigt ist denn die Kritik, dass die WHO quasi sich durch diese Finanzierungsmodelle immer abhängiger gemacht hat von privaten Geldern?
Also da muss man sehr sauber differenzieren zwischen den Fakten, an denen ich auch scharfe Kritik habe, und dem, was da von Aluhüten und anderen an Propaganda im Moment behauptet wird. Fakt ist, dadurch, dass seit 1993 die Pflichtbeiträge immer mehr zurückgegangen sind und wie gesagt ab Ende der 90er Jahre, weil die UNO insgesamt und die WHO in einer massiven Finanzkrise waren, auch wegen der Zurückhaltung amerikanischer Beiträge, der Generalsekretär Kofi Annan damals private Akteure aufgefordert haben, helft uns. Seitdem sind Bill Gates, Melinda Gates und andere eingestiegen. Jetzt muss man wissen, Bill Gates hat ein Vermögen von 80 Milliarden Dollar. Das sind wesentlich Aktien bei den weltgrößten Pharmakonzernen, amerikanischen, deutschen, schweizer, französischen, britischen und bei Lebensmittelkonzernen wie Coca-Cola und andere, die nun wiederum sehr zuckerhaltige, fetthaltige Lebensmittel propagieren, die im Widerspruch stehen zu vielen Empfehlungen der WHO. Das heißt, solange diese Firmen möglichst viel Geld verdienen, kann Bill Gates mehr Geld auch in seiner Stiftung haben, was er an die WHO gibt. Hier ist ein Interessenwiderspruch. Und zweitens, die Gelder, die Gates in den letzten 20 Jahren an die WHO gegeben hat, hat er zweckgebunden gegeben, vor allem für technische Gesundheitsmaßnahmen. Damit sind gemeint Impfprogramme und Immunisierungsprogramme. Und deswegen ist eine andere der Hauptaufgaben der WHO, die du ja anfangs zitiert hast, immer mehr vernachlässigt worden, nämlich die Stützung und der Aufbau von funktionierenden Gesundheitssystemen, vor allem in den ärmeren Ländern dieser Welt. Also eine präventive Maßnahme, um zu verhindern, dass überhaupt Krankheiten oder gar Epidemien ausbrechen.
Einfach
das
dadurch,
der problematische Einfluss.
Genau, um das zu verstehen. Also einfach dadurch, dass die Spenden zweckgebunden sind und damit dann die Agenda der WHO mitbestimmt wird. Ne?
Genau. Mhm. Und alles andere, was jetzt behauptet wird von Aluhüten anderen, also der Coronavirus sei von Gates erfunden worden, um jetzt ein massives Impfpflichtprogramm durchzusetzen, das ist alles Quatsch. Es bleibt sehr spannend zu beobachten. Wir sind ja jetzt in der Phase, darüber wurde heute Nachmittag hier auch in Genf auf der Weltgesundheitsversammlung geredet. Wie wird gewährleistet, dass ein Impfstoff, wenn er denn irgendwann demnächst entwickelt wird, schnell und gerecht weltweit an alle Menschen verteilt wird zu erschwinglichen Preisen? Das ist die große Hauptfrage. Und hier gibt es eben eine Resolution, die hier vorliegt in Genf, wo genau das gefordert wird, auch von europäischen Staaten, auch von der Bundesregierung. Und da sagt die Trump-Administration plötzlich, nee, das wollen wir nicht. Warum? Weil die großen amerikanischen Pharmakonzerne, Pfizer, der weltgrößte, immer noch hoffen, wir sind die Ersten, die diesen Impfstoff entwickeln, und den wollen wir dann profitabel vermarkten und unsere Patentschutzrechte, die wir haben, auch nicht aufgeben. Da wird sehr interessant sein, wie sich Gates verhält, denn seine Aktien hat er bei ausnahmslos allen großen Pharmakonzernen, die im Moment heftig miteinander in Konkurrenz stehen.
Also einmal mehr America First, was da so durch...
Das ist das Interesse von Trump, aber Bayer und Roche und Novartis hier in der Schweiz oder GlaxoSmithKline in Großbritannien wären genauso froh, wenn sie die Ersten wären und würden sich dann möglicherweise egoistisch verhalten mit vielleicht Unterstützung ihrer jeweiligen nationalen Regierung.
Und diese Drohgebärde, also von Donald Trump zu sagen, wir treten aus, und wir stoppen unsere Zahlungen auch final, wenn er das wirklich durchziehen würde. Was hätte das denn für Konsequenzen für die WHO?
Also jetzt ein paar Zahlen. Das diesjährige Budget der WHO sind 2,92 Milliarden Dollar. Die USA müssen Pflichtbeiträge leisten. Das wären 116 Millionen. Die müssten eigentlich zum 31. Januar schon gezahlt sein. Davon haben die USA gerade mal die Hälfte bis heute Morgen gezahlt. 58 Millionen. Und sie haben keinen Cent der sogenannten freiwilligen Beiträge gezahlt. Das waren letztes Jahr noch 326 Millionen. Wenn Trump bei dieser Drohung bleibt, davon nichts mehr zu zahlen, ist das ein großes Problem für die WHO. Dazu kommt, die Mehrausgaben, die jetzt seit Januar entstanden sind in der Bekämpfung der Corona-Pandemie, die waren natürlich im Haushalt 2020 noch nicht eingeplant. Das war ja nicht möglich. Deswegen befürchtet die WHO im schlimmsten Fall am Ende des Jahres mit einem Defizit von 1,7 Milliarden Dollar dazustehen.
Okay, das klingt natürlich viel und du sagst, das hätte einen vehementen Einfluss. Beeindruckt das denn die Entscheider bei der WHO oder führt das dazu, dass die irgendwas jetzt anders machen?
Ja, was sollen sie denn bitte schön anders machen? Das Problem ist ja bei der WHO und auch bei vielen anderen Sonderorganisationen der UNO, dass die Mitgliedstaaten auf diesen Jahresversammlungen oft ein Paket von Aufgaben beschließen und draufsatteln, aber die Finanzierung immer weiter dahinter zurückbleibt. Das ist das Dauerdilemma. Und jetzt kommt dieser Sonderfall Corona-Pandemie mit den unglaublichen Mehrkosten dazu. Es gab natürlich für einige in der Genfer Zentrale gestern eine gewisse Erleichterung, weil der chinesische Präsident ja aufgetreten ist, in seiner Videobotschaft gesagt hat, wir stellen mal eben 2 Milliarden Dollar zur Verfügung und können damit sowohl den Ausfall durch die Trump-Administrations-Boykottmaßnahmen wie auch das übrige Defizit decken. Ob das so kommen wird, ob man sich in diese Abhängigkeit von China begeben sollte und will, bleibt noch abzuwarten. Das beste Mittel dagegen wäre, alle anderen Mitgliedstaaten sagen, wir erhöhen unseren Pflichtbeitragsanteil, ich sag mal jetzt willkürlich um 10%, dann wäre die Abhängigkeit nicht so stark von einem oder zwei großen Staaten.
Wie wahrscheinlich ist das?
Naja, wir haben gestern auch von Bundeskanzlerin Merkel und heute auch von Gesundheitsminister Spahn einige Andeutungen zumindest und grobe, noch nicht konkrete Versprechungen gehört, die WHO zu stärken in ihren Möglichkeiten, in ihren Kompetenzen. Und dazu gehörte dann natürlich auch mehr Geld. Ich hoffe, dass da Butter bei die Fische kommt.
Ja, Reformbedarf, ausgerechnet jetzt in der Krise auch nicht ganz einfach. Viele Dilemmata, die du uns da mal aufgedröselt hast. Danke für deine Zeit, danke für das Gespräch, Andreas.
Gerne.
Edward Snowden hat ganz schön was in Bewegung gesetzt, muss man sagen. Seine Enthüllungen rund um die NSA-Affäre, die haben unter anderem auch dazu geführt, dass den Geheimdiensten mal genauer auf die Finger geschaut wird, auch in Deutschland. Der Bundesnachrichtendienst steht dafür in der Kritik, dass er Mails, Chats und Telefonate durchforstet mit bestimmten Suchbegriffen. Deutsche Staatsbürger sind davor geschützt, Ausländer im Ausland bisher aber nicht. Das finden einige Bürgerrechtler und Journalisten skandalös und haben dagegen geklagt. Vor dem höchsten deutschen Gericht, dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Haben wir schon drüber sprechen können zum Prozessauftakt Anfang des Jahres hier im Podcast mit Gudula Geuter für uns in Berlin, die solche Themen immer für uns beobachtet und einschätzt. Seit ein paar Stunden gibt's jetzt tatsächlich das Urteil. Und soweit wir hören, sind die Kläger ziemlich zufrieden, denn sie sind durchgekommen mit ihrer Klage. Und ist ja klar, die sagen, das ist ein großer Tag für die Grundrechte. Aber Gudula, mal deine Einschätzung, ist er das tatsächlich?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar selbst, wenn sich die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes in diesem Bereich nicht grundsätzlich ändern sollte. Es gibt einige Vorschriften in dieser Entscheidung. Danach ist klar, es muss sich was tun. Aber ganz überwiegend geht es darum, dass nochmal klar gemacht wird, der Bundesnachrichtendienst unterliegt auch hier der Kontrolle und es gelten Regeln und die müssen im Gesetz stehen. Das ist die eigentliche Neuerung durch dieses Urteil. Es geht ja um die sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung. Das heißt also, dieses Durchforsten zum Beispiel am DZIG an Knotenpunkten nach Suchwörtern. Das können auch ziemlich persönliche Suchwörter sein. Das können überwiegend Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Gerätekennungen oder sowas sein. Da geht es also nicht um das Wort Bombe oder Heroin, sondern das ist schon ziemlich maßgeschneidert zugeschnitten. Und da hatte es eben nach der Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses 2016 Gesetzgebungsverfahren gegeben, in Krafttreten 2017 von diesem Gesetz, dass das erstmals überhaupt geregelt hat. Das war ja eigentlich schon eine Verrechtlichung. Das hat damals die Große Koalition auch gepriesen als weiterer Schritt zur Rechtssicherheit. Und da hat eben jetzt das Verfassungsgericht gesagt, das alleine reicht aber absolut nicht. Und das Wichtige ist eben, Grundrechte, zumindest die Grundrechte, die als Menschenrechte formuliert sind, also nicht nur als deutschen Rechte, gelten auch für Ausländer im Ausland. Das ist auch nicht so, dass sich Deutschland damit so aufspielt, als wollte sein Recht überall gelten, sondern es ist ja nur die deutsche öffentliche Gewalt gebunden. Das heißt, deutsche Behörden müssen sich an deutsche Grundrechte halten, auch im Ausland, zumindest wenn es eben um Abwehr vor Überwachung geht. Dann kommen sehr detaillierte Regelungen. Vieles davon erfüllt der BND schon. Es steht aber nicht im Gesetz. Und wir wissen nicht, ob es wirklich stimmt. Er sagt nur, er erfüllt es. Anderes
so bei den Geheimdiensten so, ne? Die machen viel im Geheimen, ja.
Wir machen viel im Geheimen, der Name ist Programm. Das ist übrigens auch interessant, wo du das gerade sagst. Es steht ausdrücklich nochmal drin, das ist ein sehr schöner Satz. Allein die Tatsache, dass zum Beispiel die strategische Fernmeldeaufklärung geheim sein muss, heißt nicht, dass alles, was der BND tut, geheim sein muss. Im Gegenteil, das ist eben auch öffentliche deutsche Gewalt und unterliegt der Kontrolle, und zwar öffentlich.
Mhm. Das heißt,
ist so richtig ein Programmsatz da drin.
Ja, okay, das ist ja schon mal klar. Also gut in dieser Deutlichkeit. Und das heißt aber auch tatsächlich, an das BND-Gesetz muss jetzt nochmal ran. Also der Gesetzgeber muss das machen, muss das ja quasi nochmal neu formulieren und eben diese klaren Grenzen für die Überwachung da auch mit reinbringen. Welche Mails zum Beispiel darf denn der BND dann in Zukunft nicht mehr mitlesen und bei welchen Telefonaten nicht mehr mithören?
Das steht nicht drin.
Okay.
Was drin steht, ist, wir sind ja nicht bei bestimmten Mails, die mitgelesen werden, sondern wir sind beim Staubsauger, der einen bestimmten Abschnitt absaugt von den Datenströmen und danach wird mit diesen Suchwörtern der Beutel durchsucht. Und eine Anforderung ist, das Volumen muss vorher festgelegt werden. Der BND kann nicht einfach sagen, oh, wir schaffen eh nicht alles und das reicht als Begrenzung, sondern es muss klar sein, dass es eben keine Totalüberwachung geben darf, sondern dass nur ein bestimmter Ausschnitt davon genommen werden darf. Es muss klar sein, dass nur Länder, für die es irgendwie einen Grund gibt, in den Blick genommen werden. Es muss genauere Anordnungen geben, was man wofür untersucht. Und das gilt nicht unbedingt, und das ist eine ganz interessante Weichenstellung in dieser Entscheidung, wenn es nur darum geht, die Bundesregierung zu informieren. Wenn das im Geheimen bleibt und nur die Bundesregierung irgendwie besser wissen soll, was in der Welt vorgeht, dann geht es im Zweifel auch nicht um persönliche Daten oder so. Dann darf der Bundesnachrichtendienst nach wie vor sehr, sehr viel. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss es eben engere Begrenzungen geben, warum er überhaupt erst suchen darf, und noch viel engere Begrenzungen, was er weitergeben darf. Und das ist zum Beispiel eine ganz zentrale Geschichte, die sich ändern muss. Zum Beispiel bei der Weitergabe an Strafverfolgungsbehörden. Da gibt es jetzt so Straftatenkataloge, wo zum Beispiel alles mit drinsteht, was mit Terror zu tun hat. Und da sagen die Richter jetzt, nee, nur weil man schon sozusagen Gedanken in den Teil der Vorbereitung einer Straftat gelegt hat oder eben irgendwelche Planungen oder sowas, das reicht noch nicht, sondern es müssen hier tatsächlich elementare Rechtsgüter gefährdet sein oder verletzt worden sein, bevor sowas weitergegeben werden darf.
Okay, also nicht mehr jeder, wichtig, nicht mehr anlasslos, ne? Das sind die beiden wichtigen Stichworte.
Nee, es geht bei der Erfassung, wie gesagt, da ist immer noch sehr viel möglich. Das muss konkreter gefasst sein, aber es geht nicht darum, welche E-Mail-Adressen oder welche Telefonnummern da gesucht werden dürfen, sondern es geht darum, allgemeine Regeln zu finden. Warum mache ich das überhaupt und was darf ich dafür machen? Mhm. Und in der zweiten Stufe ist eben die Datenweitergabe. Und für die muss es viel bessere Gründe geben, als es die bisher gibt. Mhm. Also das bezieht sich nicht unbedingt darauf. Es gibt einen Kreis, wo tatsächlich auch die Personen eingeschränkt werden. Und das sind wie die Kläger, besonders geschützte Berufe, also Berufsgeheimnisträger oder sowas, Journalisten zum Beispiel,
ja,
oder hier ein Menschenrechtsanwalt.
Die auch geklagt haben. Ja.
Da, die auch geklagt haben, weil sie eben auch plausibel machen konnten, dass durch das, was sie tun, sie im Zweifel da irgendwie ins Netz geraten, weil die sich eben mit Korruption auseinandersetzen, mit Menschenhandel oder mit anderen Dingen, die Geheimdienste interessieren. Bei denen ist es bisher, sagt der BND, schon so, dass nochmal besonders geprüft wird, ob das wirklich in Ordnung ist, da Daten rauszugeben. Und da verlangen die Richter aber auch mehr. Da sagen sie nochmal, man darf gezielt Journalisten, darf man übrigens auch weiterhin, man darf gezielt auch weiterhin Journalisten anzapfen. Man darf das aber nur, wenn es wirklich um überragend wichtige Rechtsgüter geht, die sonst gefährdet sein könnten. Also wir sind immer in so einer Abwägung. Und dabei ist ganz wichtig noch eine Sache, das ist nämlich die Zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten, sprich GCHQ und NSA, vor allem die NSA in den USA.
Die tauschen sich ja aus, ne, diese geheimen Daten.
Die tauschen sich aus und der BND stellt auch Selektoren für die NSA selber ein. Das heißt, arbeitet der NSA sozusagen zu.
Diese das Suchbegriffe, die Selektoren.
Auch in Zukunft. Mhm. Ja, genau. Und das geht auch in Zukunft. Aber der BND sagt auch jetzt schon, dass er da eine Prüfung vornimmt. Und dafür gibt es aber noch mal sehr genaue Standards, dass der BND sozusagen wirklich wissen muss, was er da tut. Mhm. Und nicht einfach die Vorgaben anderer Dienste übernehmen kann. Also es sind viele einzelne Punkte. Und es ist vor allem aber dieses noch mal klar machen, wir sind hier wirklich bei einem ganz schwerwiegenden Eingriff, so dass es wirklich eine Verhältnismäßigkeitsabwägung braucht. Und auf der anderen Seite gestehen die Richter aber auch zu, es geht um Gefahren für die Bundesrepublik, um große Gefahren möglicherweise, die auch durch die internationale Vernetzung kommen. Das heißt, Abwägung mit gewichtigen Stimmen auf beiden Seiten.
Ja, und da kann man sich ja trotzdem vorstellen, also ohne dass ich jetzt heute schon mit irgendeinem Geheimdienstler telefoniert hätte, da geht ja wahrscheinlich gerade ein Raunen durch deren Reihe. Wie sehr wird denn tatsächlich deren Arbeit jetzt durch dieses Urteil und die Novelle dann auch des Gesetzes eingeschränkt?
Das ist vielleicht kein Zufall, dass man da noch nicht so viel hört. Das ist eben sehr umfangreich. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich da eben erstmal auch noch ein bisschen zurückhalten will. Die Bundesregierung hat erstmal sehr gelassen reagiert. Auch Armin Schuster, der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, der ein Kontrolleur ist, aber trotzdem auch nicht den Interessen der Sicherheitsbehörden fern. Der hat eben besonders ein Augenmerk gerichtet auf diese Zusammenarbeit mit anderen Diensten und hat gesagt, da haben die deutschen Dienste ein solches Gewicht, dass andere das akzeptieren werden, dass sie noch mal mehr erklären müssen, warum sie was haben werden, und meinte, das kann man alles umsetzen, das ist alles in Ordnung. Ein gewisses Problem ist die Zeitvorgabe. Die ist ziemlich eng. Bis Ende nächsten Jahres muss das über die Bühne sein, muss das Gesetz in Kraft sein. Das dürfte einen einfachen Grund haben, nämlich dass noch dieses Parlament, diese Bundesregierung und dieses Parlament das beschließen müssen, bevor die Bundestagswahl im September kommt, damit man nicht sagt, ach, dann gucken wir mal, was die danach machen.
Und es heißt aber doch auch schon, es kann sein, dass Deutschland, ja, ich weiß nicht, wie das in den Kreisen da so läuft, aber dass Deutschland gewissermaßen abgehängt wird durch die anderen Schurkenstaaten dieser Welt, die es dann mit dem Fernmeldegeheimnis und der Pressefreiheit eben nicht so genau nehmen, oder?
Es gab in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe einen sehr interessanten Auftritt. Das wird auch kein Zufall gewesen sein, dass man ausgerechnet in diese Richtung geguckt hat. Es hat nämlich aus Großbritannien ein Fachmann erklärt, wie die Kontrolle stattfindet, die relativ intensiv ist und wo zum Beispiel, und das betrifft die Zusammenarbeit der Behörden, die sogenannte Third-Party-Rule die Kontrolleure nicht beschränkt. Diese Regel besagt, was ich von anderen Diensten bekommen habe, darf ich nicht weitergeben. Und das wird vielfach so interpretiert, dass es auch an Kontrolleure nicht weitergegeben wird. Und da hat er gesagt, doch, das passiert bei uns schon, soweit ich weiß, und hat das so etwas verschriemelt. Aber und dann kam die Frage, ja, stört das denn die anderen nicht? Und dann hat er gesagt, er hätte noch nie davon gehört, dass das andere stört. Das heißt, solange das funktioniert, solange man sich dann darauf verlassen kann, solange die anderen Dienste sich darauf verlassen können, dass dadurch für sie keine Unsicherheit besteht, sondern dass das ein interner Vorgang ist. Und das betrifft ja eben eben auch zum Beispiel das Plausibelmachen der Gründe. Solange ist das unter professionellen Nachrichtendienstmitarbeitern wohl durchaus möglich, so zusammenzuarbeiten.
Okay, also auch da viel auf Vertrauensbasis. Vielen Dank, Gudula, dass du uns das für uns beobachtet und eingeschätzt hast. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gern.
Was fehlt denn jetzt noch? Eigentlich gar nichts. 29 Minuten, Podcast ist voll. Okay, Feedback wäre noch ganz nice. Und zwar an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Hören, danke fürs Schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.